ARD.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Raus aus der Depression. Ein Podcast, das wissen Sie mittlerweile, von NDR Info in Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention in der Funktion als Schirmherr dieser Stiftung. Begrüße ich Sie. Mein Name ist noch immer Harald Schmidt und ich begrüße den Experten und Vorsitzenden der Stiftung, Herr Professor Dr. Ulrich Hegel. Grüß Gott, Herr Hegel.
Ja, guten Tag. Grüß
Gott. Und Sie haben noch eine Professur in Frankfurt, das vergesse ich manchmal, ja?
Ja, eine kleine Professur.
Ja, die kleine Professur am Rande der Straße oder was heißt kleine Professur, nicht so viele Vorlesungen?
Ja, ich mache keine Patientenversorgung in Frankfurt, aber wir machen Forschung, europäische Projekte zum Thema Depression und Suizidprävention und natürlich die Stiftung, ne, da machen wir ja sehr viel. Ja. Öffentlichkeitsarbeit.
Und an der Stelle schon mal wie immer ein herzliches Dankeschön auf die wirklich vielen tollen Reaktionen, die wir kriegen von außerhalb auf diesen Podcast. Ich selber bin immer wieder erstaunt auf Bahnhöfen, in Möbelhauskellern, in nächtlichen Parkplätzen sprechen mich Menschen an und sagen, ich habe es gehört, ich wusste gar nicht, dass ihr das macht, aber ich bin auch von Freunden und Bekannten darauf hingewiesen worden. Und es hat mir geholfen, weil ich wusste, wo ich mir Hilfe holen kann. Und heute haben wir wieder einen grandiosen Gast. Und ich glaube, Sie sind schon so was wie eine Ikone für die, zumindest für die Fans von Germany's Next Topmodel. Ganz herzlich willkommen, Claudia Gietz.
Genau, hallo. Freut mich sehr, hier zu sein.
Ja, und Claudia ist mit K, das ist schon sozusagen ihr Markenzeichen, wie eine kleine Fanfare. Claudia mit K?
Ja, ja, genau. Das hat sich schon irgendwie so eingebrandet. Ich sage immer so, ja, die echte mit dem K.
Ja? Ja. Weil es ist ja ungewohnt, aber es ist natürlich eine Sache, man kann sich sofort gut merken. Man kennt sie also von Germany's Next Topmodel, das ist aber schon eine Weile her.
Ja, ja, das war 2018, aber seitdem, ja, ja, habe ich auch diverse Shows gemacht. Ja. Genau, auch eine eigene Show habe ich gehabt. Ich moderiere immer noch eine Kindersendung und im Social-Media-Bereich bin ich auch tätig.
Und das ist das für mich das Entscheidende und auch natürlich für mich ein bisschen unbekanntes Gelände. Sie sind Content-Creatorin.
Content Creator, sagt
man. Was macht man als Content Creatorin?
Ja, man unterhält die Leute. Ne? Natürlich muss ich auch irgendwie Geld verdienen. Also man hat auch Kooperationen. Also in dem Fall, ich habe Kooperationen und mache lustige Videos aus dem Alltag mit Freunden, Familie oder zum Beispiel jetzt bin ich hier, würde ich jetzt auch online stellen. Hey Leute, ich bin hier, habe den Podcast und ja, so reagieren Leute drauf, fühlen sich wohl hoffentlich.
Ja, und das ist natürlich für uns toll, Herr Professor Hegel, oder? Weil wir da ja dann doch eine Altersgruppe erreichen, die gar nicht weiß, dass es uns gibt.
Ja. Das finde ich auch gut. Deswegen finde ich das auch schön, dass ich jetzt hier bin. Ja,
mussten Sie sich überwinden, die Einladung anzunehmen?
Nee, gar nicht. Ich habe mich total gefreut.
Ja, toll. Sie sind gewohnt, zu dem Thema in der Öffentlichkeit zu sprechen. Ne?
Mittlerweile ja. Also das kam erst in diesem Jahr. Also dieses Jahr ist irgendwie so viel passiert.
Zum Beispiel?
Das Jahr hat angefangen mit einem Aufenthalt in einer Klinik, was für mich sehr neu war.
Ja. Was war der Anlass? Gab es einen Auslöser, einen konkreten?
Ich sage immer so, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, war die Trennung im letzten Jahr.
Ja.
Aber ich bin ja schon länger in Therapie und es gibt auch, also natürlich gibt es Probleme in mir und generell sehr, sehr viele Sachen. Seitdem ich 16 bin, weiß ich, dass ich unter Depressionen leide. Ja. Genau. Das ist deswegen.
Vielleicht erzählen Sie mal so ganz kurz ein bisschen Ihre Herkunft. Sie sind in Polen geboren.
Genau,
und kamen mit 4 Jahren nach Deutschland.
Ja.
Sprachen kein Wort Deutsch?
Nee, null.
Ja, so. Gut, mit 4 Jahren ist es ja, ich glaube, bis 7 kann man noch eine beliebige Anzahl von Fremdsprachen lernen. Mhm. Also ist einem gar nicht bewusst, dass man kein Deutsch kann mit 4.
Ja.
Konnten Sie schon Polnisch mit 4? Ja.
Ja, ja, Polnisch konnte ich.
Immer noch?
Ja, ja, meine Mutter ist Polnischlehrerin und sie hat immer darauf bestanden, dass ich immer Polnisch sprechen kann. Ja, ja, also Polnisch kann ich fließend. Ja. Aber ja, das mit der deutschen Sprache war lustig, weil wir sind erst nach Neukölln gezogen und dort hat mich meine Mutter erstmal in einen privaten Kindergarten geschickt und auf einmal kam ich nach Hause und habe angefangen, Türkisch zu sprechen.
Ja, das meinte ich, ja.
Ja, ja, und meine Eltern waren so, warte mal, irgendwas läuft da schief. Die konnten auch nicht wirklich Deutsch sprechen, aber die meinten, nee, also das ist definitiv kein Deutsch. Ja, und dann sind wir nach Falkensee gezogen. Dort war das auch ziemlich schwer, weil wir hatten wirklich keinen Cent sozusagen. Meine Mutter, die hat ja auch ausgeholfen, die hatte auch keine feste Arbeit. Sie hat alles getan, um mir irgendwie ein schönes Leben zu ermöglichen. Aber klar war ich halt immer so die Außenseiterin im Kindergarten, weil ich nicht wirklich Deutsch sprechen konnte. Ich musste dann immer fragen, so, was das? Oder ja, also die Basics, die mir meine Eltern beigebracht haben, so, ich muss Pipi, Toilette, sowas, ja.
Was war denn der erste Moment, wo Sie das Gefühl hatten, Sie werden Wir fallen von sowas wie einer Depression oder psychische Probleme. In der Pubertät?
Ja, das war in der Pubertät. Ich dachte immer, hey, was, also irgendwas ist komisch. Und ich habe mich dann immer weiter zurückgezogen und dann kam so diese dunkle Emo-Zeit, wo ich mir dann einen Pony schneiden lassen habe, habe mich ganz dunkel angezogen, habe dann im Internet nach komischen Sachen gegoogelt, habe mich in so Foren angemeldet, wo es dann irgendwie auch so um sehr dunkle Sachen ging. Und dann dachte ich mir so, okay, irgendwas ist komisch. Ich konnte mich auch nicht mit meinen Mitschülern darüber unterhalten, weil die meinten, hey, irgendwas ist komisch mit mir. Und ich wurde mal so als die andere abgestempelt. Und also als ich zu Hause war, ich war im Bett und meine Eltern sind dann ins Zimmer gekommen und meinten, was ist los? Und ich meinte, irgendwas stimmt nicht mit mir. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich will nicht mehr hier sein. Und dann hat meine Mutter gesagt, weißt du was, wir gehen erstmal, weil wir haben in Frankfurt-Oder gewohnt, wir gehen erstmal nach Polen rüber, dass die Krankenkasse nicht davon erfährt, weil meine Mutter wusste auch nicht, was ist denn los mit ihr. Und dann sind wir erstmal zu einer Psychologin gegangen, haben das alles privat gemacht.
Dann gab es schon eine Diagnose?
Nicht beim ersten Mal, aber bei den weiteren Malen hat sie gesagt, ja, das ist eine Depression, ja.
Und gab es sowas wie einen richtig schweren Einbruch, wo man sagt zum ersten Mal auch Klinik oder vielleicht Medikamente?
Damals noch nicht. Also das Schlimmste, was mir bisher, sag ich mal, im Leben passiert ist, ich bin ja noch nicht so alt, aber das Schlimmste bisher fand ich doch dieses Jahr so mit der Klinik, also dass ich mich selber einweisen lassen habe.
Das haben Sie selber?
Das habe ich selber gemacht. Das ist so komisch. Jetzt ist gerade so die Zeit im Dezember, das war auch letztes Jahr, wo es mir gar nicht gut ging. Mhm. Und da war ich, also genau vor einem Jahr, mit meinen Eltern an Weihnachten in Polen. Und als wir zurückgekommen sind, ich bin wirklich im Haus meiner Eltern von der einen Wand zur anderen Wand wie so ein eingesperrter Fuchs irgendwie gelaufen und ich wusste nicht mehr weiter. Ich habe die ganze Zeit geweint, ich habe Freunde angerufen, ich habe mein Management angerufen, ich habe mit meiner Familie gesprochen. Ich wusste nicht weiter. Und da habe ich gesagt, ich könnte mir nicht helfen, es geht nicht. Irgendwas ist falsch bei mir, ich kann nicht mehr. Das war ja zur Zeit der Trennung.
Trennung heißt von Ihrem Freund.
Genau, ja. Ich habe mich wirklich gezwungen, bei meinen Eltern zu sein, weil hätte ich das Auto genommen, würde das bestimmt gegen die Wand fahren. Ich wusste nicht, ob ich mich dann kontrollieren kann oder nicht, wenn ich irgendwie Alkohol getrunken habe oder so. Ich musste mich zwingen, bei meinen Eltern zu sein. Und dann habe ich eine Freundin kontaktiert, von der ich wusste, dass sie auch in dieser Klinik war. Und habe gefragt, sag mal, wo warst du denn damals? Und dann hat sie mir die Daten gegeben. Das ist eine Privatklinik, die ist sehr, sehr gut. Und,
aber in Deutschland, ja?
Genau, ja. In Brandenburg. Also die ist nicht so weit weg von mir, deswegen dachte ich, okay, Familie, Freunde, die können mich alle besuchen. Ich wusste da zu dem Zeitpunkt ja noch nicht, wie lange ich dort bleibe und so weiter. Und dann, zwei Tage später, habe ich meine Sachen gepackt, meine Freundin hat mich dann dahin gebracht und dann, ja.
Das hat so schnell geklappt, ja?
Ja, also Selbstzahler erstmal. Ich habe gesagt, egal was das kostet, ich muss da rein, weil ich mein Geld kann ich mir irgendwie besorgen, aber dieses Leben kriege ich ja nicht nochmal zurück. Und das alles, was dann bleibt, also dieser Schaden für meine Freunde, Verwandte, für meine Familie, das wollte ich dir nicht antun, aber ich wusste wirklich, ich war irgendwie gar nicht ich war irgendwie fremdgesteuert, ich wusste nicht, was mit mir geschieht.
Herr Professor Hegel, das ist Thema Selbstzahler und Kasse, macht es denn einen Unterschied, wenn ich einen Platz in der Klinik suche, dass ich schneller reinkomme, wenn ich selbst zahle?
Also in so einer Privatklinik weiß ich nicht genau, ob das eine Rolle spielt, aber wenn Sie in die Klinik gehen und offensichtlich waren sie auch gefährdet, ne? Dass sie sich was antun, dann sind eigentlich alle Kliniken verpflichtet, ihnen Hilfe anzubieten, ob sie jetzt privatversichert sind oder nicht. Weil das wäre unterlassene Hilfeleistung. Ne? Das war ja eine lebensgefährliche Situation, ne? Wie Sie das schildern. Und insofern hängt es nicht nur am Versicherungsstatus ab. Aber dass man in eine Klinik kommt, die, sagen wir, eher so Hotelcharakter hat, und das ist natürlich dann schon wieder ein Vorteil.
Ja. War das so Ihr Hotelcharakter?
Ja, ich habe immer gesagt, ich fahre ins Hotel. Wenn ich dann auf Belastung war, zum Beispiel bei meinen Eltern, ein, zwei Tage, dann habe ich immer gesagt, ja, so, das war's, ich fahre jetzt wieder zurück in mein kleines Hotel.
Wie lange waren Sie denn am Stück da?
4 Monate.
4 Monate?
Januar, Februar, März, April. Ja, Mai war dann der Geburtstag meiner Mama. Ich war 4 Monate dort, ja.
Und hat Ihnen der Tagesablauf geholfen in der Klinik?
Ja, total.
Was hat Ihnen am meisten geholfen?
Ja, also nicht die Klinik an sich, aber der Austausch mit den Mitpatienten, das hat mir am meisten geholfen, weil ich nicht mehr dieses Gefühl hatte, dass ich anders bin, dass ich komisch bin, sondern dass es auch anderen so geht. Und das hat mir wirklich sehr, sehr geholfen. Ich habe immer noch Kontakt zu einigen Leuten und wir telefonieren auch regelmäßig und das tut mir echt wahnsinnig gut.
Wie groß war die Gruppe, in der Sie da unterwegs waren?
Also mein Freundeskreis dort, meinen Sie, wir waren so 5, 6 Leute.
Ja,
genau. Und dann sind immer mal wieder welche gegangen auf Belastung, dann sind neue Leute dazugekommen, aber wir waren eigentlich so die, die feste Gruppe.
Vielleicht schildern Sie mal so ein bisschen in Auszügen, wie so ein strukturierter Tagesablauf ausgesehen hat in der Klinik. Es ging morgens los mit dem Frühstück oder schon Sport?
Genau,
oder?
Man bekommt einen Wochenplan. Und der ist für einen wirklich auch individuell vorbereitet. Gruppentherapie gehört immer dazu. Manche haben Gestaltungstherapie, Musiktherapie, Körpertherapie. Ich hatte, also genau, mein Tag hat angefangen mit Frühstück natürlich. Am Anfang habe ich das Frühstück nicht wahrgenommen, weil ich konnte nicht essen. Mein Magen war einfach zu. Und deswegen habe ich meist Frühstück irgendwie aufs Zimmer bekommen, habe ich dann aber nicht gegessen. Manchmal habe ich sogar angerufen, dass ich irgendwie zur Therapie ein bisschen später komme, weil ich einfach irgendwie nicht aufstehen konnte. Ich habe natürlich dort auch Medizin bekommen und die hat mich dann so am Morgen sehr träge gemacht. Ja, aber normalerweise Frühstück, dann hatte ich Sport am Montag, Gruppentherapie, es gab verschiedene Gruppen, es gab zum Beispiel eine Gruppe für, wir haben sie die Krabbelgruppe genannt, also für etwas jüngere Leute. Ich war in der Gruppe mit etwas älteren Leuten, die halt auch genau den gleichen Themenbereich hatten, also Depression, Angststörung. Genau, Mittagessen gab es und deswegen sage ich immer, das ist wie so ein kleines Hotel gewesen, weil wir hatten so ein Buffet, wir hatten auch so unsere extra Wünsche, irgendwie vegan, nicht vegan. Es war irgendwie so, ich habe mich da einfach so gut gefühlt, so verstanden gefühlt, so keiner hat irgendwie gemeckert, ja, wieso isst denn du das schon wieder nicht? Genau, weiter ging es dann, ich muss mir gerade überlegen, also man konnte dann auch in die Sauna gehen zum Beispiel, Billard spielen, wenn man irgendwie frei hatte. Achso, Einzeltherapie, ich hatte den Vorteil, weil ich halt privat versichert bin und noch eine Zusatzleistung hatte, dass ich 4-mal Einzeltherapie hatte in der Woche. Manche hatten, glaube ich, 3 oder 2-mal,
je nachdem. Das war dann mit dem Psychotherapeuten?
Genau, richtig, ja. Und Körpertherapie fand ich auch.
Wie sieht die aus?
Ja, das war auch unterschiedlich. Also ich bin dann da hingekommen, die Frau hat mich dann gefragt, ja, wie geht es Ihnen? Und entweder habe ich gesagt, irgendwie, ich fühle mich ängstlich oder ich bin traurig. Und je nachdem hat sie gesagt, ja, ich soll mich hinlegen. Gab es so eine Klangschalentherapie. Manchmal hat sie irgendwie Klangschalen auf mich draufgelegt und dann konnte ich wirklich richtig gut entspannen. Aber man wurde dort wirklich zu nichts gezwungen. Und das fand ich halt so schön, weil dann fiel mir auch das Aufstehen irgendwie leichter, weil ich wusste, okay, wenn ich es heute nicht packe, dann ist es nicht so schlimm.
Das, ja. Aber das ist dann doch, was man so hört, ein relativ luxuriöser Tagesablauf, Herr Hegel, oder?
Ja, also die haben das offensichtlich sehr positiv aufgenommen. Bei vielen ist es am Anfang schon so, dass sie oft auch ja, vielleicht fast geschockt sind manchmal, wenn sie eben sehen, dass in einer Klinik auch schwere Kranke sind, die sich so verhalten, dass sie vielleicht eingeschüchtert sind. Also nicht immer läuft es so positiv ab, wie sie das erlebt haben. Das war vielleicht auch in der Klinik gelegen. Und oft ist es aber so, was Sie auch berichten, dass nach ein paar Tagen das sich ändert. Ne? Man lernt dann Mitpatienten kennen, man spricht, man sieht, die haben eine gleiche Situation wie man selber und entstehen auch oft Freundschaften, wie bei Ihnen ja auch, weil man ja ganz tief was gemeinsam hat. Ne? Ein existenzielles Erlebnis, das verbindet ja auch, ne? Wenn man das gemeinsam hat. Und man merkt eben, dass die anderen ähnliche Krankheitszeichen haben wie man selber.
Ja, ich muss noch dazu sagen, also das, was ich jetzt gerade gesagt habe, das war nicht von Anfang an so. Also wenn ich von Anfang an berichte, meine Freundin hat mich ja dorthin gebracht und am Empfang, ich habe ja die anderen Leute auch so erlebt, zum Beispiel jemand hat geschrien, irgendjemand ging es dann auch irgendwie nicht gut, dann wollten die Bedarfsmedikamente, dann habe ich die Pfleger gesehen hin und her und mit Infusionen, der andere hat irgendwie eine Alkoholerkrankung. Mich hat das auch komplett überfordert, ganz am Anfang. Also ich habe wirklich nochmal 1000-mal nachgedacht, ob es wirklich das Richtige ist, dass ich da bin.
Ja.
Ich konnte nicht schlafen, deswegen hatte ich auch Medikamente bekommen. Ich konnte nichts essen, mir ging es wirklich gar nicht gut. Und in der Nacht, wenn da irgendjemand geschrien hat, dachte ich, oh mein Gott, bleibt es jetzt so?
Ja.
Ja, das war ganz am Anfang tatsächlich so.
Wie lange hat es gedauert, bis Sie dann?
Bestimmt einen Monat.
Ach so lange?
Ja, ja, das hat schon länger gedauert.
Also viele berichten schon nach einer Woche, dass sie...
Diese Eingewöhnungsphase, das hat bei mir bestimmt einen Monat gedauert. Und auch, dass ich halt wirklich auch wieder essen konnte. Ich habe ja tagelang vielleicht gar nichts gegessen. Dann habe ich diese Shakes getrunken, dass ich irgendwas bekomme. Aber es war schon krass, ja.
Darf ich fragen wegen Medikamenten? Was haben Sie denn bekommen?
Ich denke mal Tavor, ganz am Anfang.
Okay.
Ich weiß es nicht, also zur Beruhigung. Ich weiß nur, dass ich die ersten 2 Tage so ganz komisch war. Also ich war so, okay, irgendwas ist ganz komisch. Ich fühle mich irgendwie ein bisschen wie betrunken. Und dann natürlich Bedarf, Promethazin gab es auch als Bedarfsmedikament.
Aber Sie haben wahrscheinlich Antidepressiva dann auch bekommen, ja?
Während des Aufenthalts, ja.
Ja, genau, weil Tavor, das macht man ganz am Anfang, wenn jemand tatsächlich hochsuizidgefährdet ist.
Das war ganz die ersten 2 Tage, glaube ich, genau. Und die meinten auch, das muss direkt ausgeschlichen werden.
Genau, weil das macht abhängig, ne? Da wird man süchtig. Von Antidepressiva wird man gar nicht süchtig.
Ne? Da haben die auch direkt gesagt, so, nee, also das.
Und haben Sie eine Verbesserung durch die Antidepressiva gemerkt?
Ja, schon. Ja. Also,
können Sie es mal beschreiben, wie Sie merken, dass es besser wird? Oder ab wann Sie es gemerkt haben?
Tatsächlich kann ich mich gar nicht mehr so gut daran erinnern, wann ich die Medikamente dort bekommen habe, weil das alles irgendwie so surreal war, als ich dort war. Ich hatte jetzt Escitalopram und da habe ich das relativ schnell gemerkt, dass es mir schon ein bisschen...
Schnell heißt eine Woche oder so?
Ja, schon. Ja,
genau, ja. Das ist ja auch typisch. Ne? Ja. Man merkt es nicht sofort, ne? Ein bisschen Zeit braucht man und dann wird alles ein bisschen leichter.
Genau, also ich kenne auch andere Meinungen, also von anderen Patienten, die mussten sich da durchprobieren und die haben zugenommen oder konnten gar nicht essen. Und davor hatte ich halt wirklich sehr, sehr dolle Angst. Deswegen wollte ich jetzt irgendwie nicht auf irgendwelchen Medikamenten hängen bleiben. Ja. Natürlich ist es wichtig, wenn man nicht ohne Medikamente kann, um sich und oder andere halt nicht zu gefährden. Aber ja, für mich kam das jetzt nicht in Frage, dass ich...
Citalopram macht ja keine Gewichtszunahme. Ne?
Nee. Gar nicht, ja.
Mussten Sie sich innerlich überwinden, die Medikamente zu nehmen? Also das heißt, wir hören das häufig, dass man sagt, man hat Vorbehalte nach dem Motto, man wird weggebeamt oder man hat Angst.
Nee, ich hatte da keine Angst. Auch als ich zum Beispiel jetzt Tavo genommen habe oder so. Hauptsache, ich bleibe nicht drauf hängen, habe ich mir so gedacht. Also ich habe es ausprobiert, es hat mir geholfen, aber ja.
Müssen Sie jetzt noch Medikamente nehmen?
Nee. Also wenn ich muss, zum Beispiel wenn ich jetzt Kopfschmerzen habe, nehme ich dann halt auch irgendwie eine Ibu, wenn ich irgendwie gar nicht...
Ja, das ist klar.
Genau, ja.
Aber keine Psychopharmaka. Oder haben Sie die griffbereit, falls es
wenn, dann würde ich zu meinem Therapeuten gehen und sagen, so, es geht gerade nicht weiter, ich brauche jetzt was. Also ich würde jetzt nicht sagen, nee, ich würde auf gar keinen Fall was nehmen.
Ja.
Also dafür gibt es ja Menschen, mit denen ich ja darüber reden muss. Und wenn es nicht weitergeht, wenn ich in meinem Leben nicht mehr klarkomme, dann wäre es schon wichtig, die zu nehmen, finde ich.
Woher kommt es denn, dass man keinen Hunger hat bei einer depressiven Episode?
Können Sie besser beschreiben wahrscheinlich, aber viele sagen, dass nichts mehr Freude macht und auch das Essen nicht freudvoll ist und oft hat sich auch alles verkrampft, auch der Magen, wie Sie es beschrieben haben.
Also es ging einfach nichts. Ich habe Essen angeschaut, ich konnte nicht mal eine Tablette irgendwie, ich nehme Supplements, ich konnte nicht mal eine Omega-Tablette nehmen oder eine Zink-Tablette. Ich habe diese Tabletten angeschaut, ich habe sie in meinen Mund gehabt und sofort kam so ein Wirkreiz. Ich habe Essen angeschaut, ich habe nur Babybrei gegessen, beziehungsweise getrunken, weil es ging nichts runter. Sobald ich es im Mund hatte, es ging nicht weiter.
Haben Sie Gewicht verloren?
Ja, also ich habe ganz stark Gewicht verloren. Ich hatte Haarverlust, also Haarausfall. Insgesamt habe ich ca. 10 Kilo abgenommen.
10 Kilo,
was halt sehr, sehr schlimm war für mich, weil ich konnte nicht aus dem Bett aufstehen. Es war sowieso schon sehr schwer für mich, wegen dieser depressiven Phase. Aber ich hatte einfach keine Kraft. Ich konnte keinen Sport machen. Ich hatte keine Freude. Ich habe die ganze Zeit geweint. Ich war im Bett. Ich bin immer Punkt 4 Uhr aufgewacht. Und dann kamen wieder die ganzen Gedanken. Dann kam diese Grübelei. Und dann im Laufe des Tages bin ich dann irgendwann wieder eingeschlafen. Und dann bin ich wieder aufgewacht. Und dann kam das halt alles wieder zurück. Das war ungesund. Aber ich wusste nicht, wie ich dagegen wirken kann. Ja, es ging nicht.
Wir haben gehört, dass die eigentliche Situation, der eigentliche Auslöser dann die Trennung von dem Freund war. Kann man das benennen, dass es solche Anlässe gibt, die dann den Boden wegziehen endgültig?
Sie hatten ja auch früher schon Depressionen und da war eigentlich keine Trennung vorausgegangen.
Ne? Nee,
es war eher ein Auslöser wahrscheinlich.
Genau, ja. Also ich würde nicht sagen, dass die Trennung das war. Es war alles zu viel. Ich habe es runtergeschluckt, ich habe es verdrängt und dann kam die Trennung und irgendwann kann man es nicht mehr. So, dann kommen die ganzen Gefühle hoch, ja.
Wir haben da auch eine Hörerfrage, die in den Bereich reingeht. Hier steht, endet die Wirksamkeit von Antidepressiva irgendwann?
Nein, eigentlich nicht. Das ist nicht so wie bei Tavor zum Beispiel, wo man dann immer mehr braucht, wie bei Alkohol, wenn man halt abhängig ist. Das gibt es nicht, dass man die Dosis steigern muss und die Wirksamkeit nachlässt. Das sind andere Medikamente als die süchtig machenden Beruhigungsmittel zum Beispiel.
Die Frage ist ja, Sie scheinen einen sehr, sehr engen und guten Kontakt zu Ihren Therapeuten zu haben. Ja? Also, dass er jederzeit erreichbar ist. Oder?
Nicht jederzeit, aber wenn ich eine E-Mail schreibe, ich brauche jetzt unbedingt einen Termin morgen, dann kriegt er das schon hin.
Ja?
Ja.
Haben Sie denn Techniken entwickelt jetzt für den Alltag, um mit Ihrer Situation zurechtzukommen? Oder haben Sie sowas wie Antennen, dass Sie sagen, da ist wieder was am Horizont, wo es mich wieder erwischt?
Ja, ich merke das schon. Das bahnt sich an, aber ich lasse es nicht so weit kommen. Also ich rede sehr, sehr viel oder ich gehe dann irgendwie vielleicht noch einmal mehr die Woche zur Therapie, anstatt es irgendwie wieder runterzudrücken oder runterzuschlucken und mich irgendwie in Arbeit zu stürzen oder Sport zu machen, weil das war mein Fehler, muss ich sagen. Dass ich dann dachte, ja, okay, es geht noch, andere Sachen gehen vor, aber nein. nee, ich gehe vor. Das ist mein Leben und ich möchte nicht mehr in dieser Situation landen wie vor einem Jahr.
Also das heißt, Sie haben versucht, durch unglaublich viel Arbeit und Termine und so weiter, ja, das alles zu verdrängen und das aus dem Gedächtnis zu kriegen.
Genau, das habe ich versucht, aber das kam natürlich dann irgendwann halt raus, mitten in der Nacht, wo ich aufgewacht bin oder kurz vorm Einschlafen und dann dieses ganze Grübeln und ja, das kommt immer irgendwie raus.
Wobei ja die Erfahrung ist, dass, wie man so sagt, die Seele baumeln lassen ja auch nicht das Richtige ist. Ja, also dass man sagt, Urlaub machen und mal raus aus allem, sondern so. Das hören wir eigentlich immer wieder, das Entscheidende ist ein strukturierter Tagesablauf.
Das haben Sie ja auch so positiv erlebt in der Klinik. Ne? Ja. Dass man halt nicht viel Zeit hat, wo die Depression einen dann auf negative Themen bringt und dann ruminiert man das und wälzt das die ganze Zeit hin und her. Ist schon wichtig und da ist manchmal auch, dass man im Beruf bleibt, manchmal sogar auch hilfreich. Ne?
Ja, aber ich finde,
es darf nicht zu viel sein.
Genau, es muss halt ein gesunder Tagesablauf sein. Genau, weil ich merke das vor allem, wenn ich dann zu lange im Bett bin, zu lange grübel, zu lange irgendwie gar nichts mache, das wird dann immer schlimmer von Tag zu Tag. Ja, genau. Ich muss mich wirklich richtig dazu zwingen, aufzustehen. Mhm. Auch wenn mein Kopf sagt, nee, ach, bleib doch noch ein bisschen liegen. Ja, manchmal schaffe ich es nicht und dann bleibe ich einfach den ganzen Tag im Bett und möchte einfach den ganzen Tag verschlafen, weil ich einfach diese Gedanken nicht in meinem Kopf haben möchte, deswegen schlafe ich lieber.
Und das ist ja eher häufig ein Teufelskreis.
Genau, ne?
Ist es denn bei Ihnen nach Schlaf die Depression schwerer als Vorschlaf?
Ja.
Also Schlaf hat negative Wirkung.
Ja, auf die und ich weiß das, aber ich mache das trotzdem, weil das sich in diesem Moment gut anfühlt. Also ich kann mich an den Schlaf nicht erinnern, aber da sind die Gedanken halt einfach weg.
Darf ich mal nochmal fragen, Sie haben ja finstere Gedanken gehabt. Mhm. Ist es auch gefährlich mal geworden bei Ihnen, dass Sie richtig Angst hatten?
Ja, also das, was ich Ihnen gesagt habe vor einem Jahr. Ich habe mich nicht getraut, Auto zu fahren. Ich habe mich nicht getraut, irgendwo alleine hinzugehen, weil ich nicht wusste, wie das enden wird. Deswegen habe ich gesagt, ich muss dort bleiben bei meinen Eltern.
Haben Sie das Gefühl gehabt, diese schwarzen Gedanken, die kamen wie von außen, dass sie sich Ihnen aufdrängen oder... Haben Sie die selber entwickelt wegen dieser unhaltbaren Situation und dem Gefühl, da komme ich nie wieder raus?
Ja, es hat sich halt so angefühlt, als würde ich die ganze Zeit in dieses, immer weiter in dieses Loch gezogen werden, dass es nicht besser wird, weil es war von Tag zu Tag immer schlimmer. Ich hatte ja diese Kraft nicht mehr, weil ich nicht gegessen habe, keine Motivation, da waren auch keine Jobs, weil das war ja um die Weihnachtszeit rum. Beziehungsweise die Winterzeit, das war kurz nach der Weihnachtszeit und die Gedanken waren die ganze Zeit da. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die irgendwie von außen kamen, aber für mich hat nichts Sinn gemacht und das war einfach so der einzige Ausweg, dass es für mich besser ist, dass ich dann irgendwie erlöst werde von allen negativen Gedanken. Und dieses Leben hatte für mich irgendwie gar keinen Sinn gehabt, weil ich nicht aufstehen konnte, weil ich nicht vernünftig essen konnte, weil ich keine Freude empfunden habe. Es hat nichts Spaß gemacht. Ich wollte nicht wieder nach Hause. Ich wusste gar nicht mehr, was ich will.
Sie haben sich vor sich selbst geschützt. Ne? Das war sehr klug von Ihnen. Ja? Denn jetzt sitzen Sie ja strahlend vor uns. Ne?
Ja, aber ich bin wirklich so froh, also dass es halt alles auch so passiert ist und dass ich mir Hilfe geholt habe. Und ich finde, das ist halt das Wichtigste.
Und auch Ihre Eltern waren ja, wenn ich das richtig verstanden habe, eine große Hilfe in der ganzen Situation.
Total.
Keine Vorwürfe, nichts, streng dich mal an, lass dich nicht so hängen.
Gar nicht. Und dafür bin ich wirklich so dankbar, weil die haben mich die ganze Zeit aufgefangen. Sogar meine Eltern haben mit mir geweint, weil sie nicht mehr wussten. Mhm. Ich habe meine Eltern noch nie so fertig gesehen. Sie wussten nicht mehr weiter mit mir. Mhm. Und ich wollte sie auch nicht belasten. Ich wollte meine Freunde nicht belasten. Alle waren wirklich für mich da, rund um die Uhr. Und das schätze ich so sehr. Also wirklich meine engsten Leute. Ich bin immer noch so dankbar und ich weiß halt, was Freunde und Familie einfach heißt. Und ja, ich wünschte, jeder hätte diese
Unterstützung. Herr Hegel, das ist auch nochmal eine Frage von einem Hörer. Welche Möglichkeit habe ich als Freund, als Angehöriger zu helfen, wenn ich quasi als Kurabhängiger in so eine Situation mit reingebracht werde?
Man kann als Angehöriger nicht behandeln. Ne? Das haben Ihre Eltern ja auch gemerkt. Man kann auch mit Liebe, das habe ich, glaube ich, schon öfters gesagt, jemanden nicht aus der Depression rausholen. Geht leider nicht. Ne? Das geht auch bei anderen Erkrankungen nicht. Ne? Bei Diabetes funktioniert es ja auch nicht. Und bei der Depression eben auch nicht. Aber was hilfreich ist, sich zu informieren, ne? Zum Beispiel auf den Seiten der Stiftung, gibt es auch für Angehörige Infos. Denn wenn man versteht, was eine Depression ist, nämlich eine richtige Erkrankung und nicht eine Reaktion auf Lebensumstände, sondern eine richtige Erkrankung, dann gibt es auch weniger Missverständnisse. Sie hatten ja das Glück, dass Sie sehr verständnisvolle Eltern haben, aber manch einer sagt auch, ja, Mensch, du wirst doch noch aufstehen können und mal mit mir um die Häuser gehen. Ne? Das verstehe ich jetzt gar nicht, bist du nicht gelähmt. Mhm. Ne? Das verstehen die Leute nicht. Aber wenn sie eben sich informieren, dann wissen sie, dass man die Kraft einfach nicht mehr hat. Das geht nicht, denn es ist ja nicht ihre Persönlichkeit. Sie sind ja eigentlich jemand, der ganz anders ist. Mhm. Ne? Und deswegen ist Informieren wichtig und auch wissen, dass man nicht schuld ist, sage ich auch immer. Weil schlechtes Gewissen ist meistens kein guter Ratgeber für irgendetwas, auch wenn es Streit gab und Konflikte und Ähnliches. Das ist nicht in Regel nicht die Ursache. Die Ursache ist, dass man das Pech hat, die Veranlagung für diese, ja, ich sage immer, saublöde Erkrankung zu haben. Und da muss man halt das Beste versuchen, draus zu machen, wie andere, der ein schweres Rheuma hat oder schweren Diabetes. Das ist ein Rucksack, ne? Aber trotzdem, damit kann man oft sehr gut leben. Mhm. Vielleicht sagen Sie nochmal, wenn Sie jetzt das rückblickend sehen, können Sie auch da was Positives rausziehen aus dieser Zeit? Ich weiß, im Wesentlichen ist es schrecklich, ne? Und man möchte nie wieder hin. Ne? Aber gibt es trotzdem auch irgendwas, wo Sie sagen, das macht Sie irgendwie noch dankbarer für die gute Zeit oder andere positive Dinge?
Also rückblickend sage ich, das war eine richtig tolle Zeit dort, also auch in der Klinik, auch wenn es doof angefangen hat. Die Klinik hat mich aufgefangen, die Menschen haben mich dort aufgefangen und das ist einfach, sonst würde ich nicht hier sein. Also ich würde sagen, die haben mein Leben gerettet. Mhm. Also so kann ich das sagen und das ist doch eigentlich das Schönste, was mir passiert ist. Ja.
Mhm. Okay. Und Stand heute, geht's Ihnen gut?
Mir geht's super.
Ja?
Ja, wirklich.
Und also, Sie wissen ja, Sie haben Technik und Mechanismen, sollte wieder der schwarze Schatten kommen, können Sie schnell selber aktiv werden.
Mhm. Richtig, ja. Also natürlich gibt es auch schwarze Tage, graue Tage.
Aber ich glaube, der Herr Hegel, das haben wir auch immer, dieses Thema. Es ist ein großer Unterschied. Schwarze, graue Tage haben wir alle.
Ja.
29 Mal im Monat. Aber das hat nichts mit einer Depression
richtig,
zu tun. Ja?
Ja.
Also der größte Gegenteil zur Depression ist Depri sein.
Ja.
Oder? Das sind ja schon viele.
Melancholisch sein zum Beispiel. Ja. Das ist ja eigentlich ein teilweise auch reizvolles Gefühl.
Ja, gerade für uns Künstler ist das ja doch eine ganz wichtige
Im Herbst,
Worte.
Im Herbst, ne?
Claudia Gietz mit K, ganz toll.
Ja.
Wirklich wahr. Ja? Vielen, vielen Dank. Gibt es von Ihnen noch Wünsche, Fragen, Grüße noch auf Polnisch für unsere zahlreichen polnischen Hörerinnen und Hörer?
Dziękuję bardzo.
Was heißt es?
Vielen Dank.
Ah, ja.
Vielen Dank, ja.
Sie können natürlich alle Podcast-Folgen in der ARD-Audiothek hören und auf den Satz bin ich, den höre ich immer in Heute und in der Tagesschau und überall dort, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank, Herr Professor Hegel. Mein Name ist Harald Schmidt und ganz großes Kompliment und wirklich vielen, vielen Dank. Das war ein ganz toller Auftritt. Ich bin überzeugt, dass der vielen, vor allem jungen Menschen, eine Hilfe war.
Ich hoffe.
Claudia mit K, Gietz und toi, 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 nicht nur für den Job, sondern überhaupt für Ihre Zukunft. Vielen Dank.
Dankeschön.
Ciao.
Ciao, ciao.